Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Wie war das Jahr 2021 so theatermäßig? Das ist eine Frage, die wir uns jetzt stellen, wir als Rang-1-Team. Und dazu gehören neben meiner Person auch André Murt und Janis Elbira. Und wir sind hier schön im Studio vereint. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, hallo Susanne.
Ja, dieses Jahr war kein Glanzjahr für das Theater, für die Kultur generell nicht. Hier in Rang 1 hatten wir dennoch keine Themennot, unter anderem auch deshalb, weil das Theater mit anderen Themen als Kunst von sich reden machte. Immer wieder ging es um Machtmissbrauch, also freundlich ausgedrückt um Fehlverhalten von Führungskräften. Seit vorgestern steht auch Thomas Oberender, der ja noch bis Jahresende Chef der Berliner Festspiele ist, deshalb in der Kritik. Er habe so Mitarbeiter einen machiavellischen Führungsstil gepflegt, Mitarbeiter bedroht, ins Burnout getrieben und so weiter. Er bestreitet das alles. Wie habt ihr denn diese Nachricht aufgenommen, als das vorgestern publik wurde?
Naja, es ist eben ein weiterer Fall dieser Art. Das hat sich wirklich tatsächlich wie ein roter Faden durch dieses Jahr gezogen. Auch die Bereitschaft eben, dass Mitarbeitende in den Theatern sagen, das passt uns jetzt so nicht mehr. Wir wollen auch darüber sprechen. Wir wollen das auch zum Thema machen. Wir wollen das nicht einfach so schlucken, dass da mit uns auf eine Weise umgegangen wird, die wir nicht akzeptabel finden. Es ist einer dieser Fälle, finde ich, wo, wenn man das jetzt erstmal so liest, von außen draufschauend, man nicht so ganz verstehen kann, was ist da jetzt eigentlich konkret vorgefallen, wie hoch ist die Dramatik, das ergibt sich für mich noch nicht so ganz hundertprozentig. Wie gesagt, der Beschuldigte streitet ja auch so ziemlich alles ab, was da gegen ihn vorgebracht wird, und insofern ist das jetzt auch gerade, wenn es um Machtmissbrauch als großes Thema, als großes Wort in diesem Jahr geht, für mich noch nicht so ganz ersichtlich. Ist das jetzt einfach ein sehr schlechtes Arbeitsklima? Sind da Grenzen nicht ganz eingehalten worden, wenn es zum Beispiel um Krankheit, um Burnout, auch um Freizeit ging, oder ist da jetzt wirklich auch was ganz, ganz Schlimmes passiert? Das kann ich so aus dem, was wir bisher wissen, noch gar nicht richtig ablesen.
Aber vielleicht ist ja genau das, was du jetzt sagst, von wegen, man kann das noch nicht so richtig ablesen und man weiß nicht, was da genau vorgefallen ist, auch einfach Ausweis dessen, wie weit die Entwicklung und die Möglichkeit, über sowas zu sprechen, inzwischen fortgeschritten ist. Ja, also ich hatte auch erstmal den Eindruck, das sind so Fälle, die da beschrieben werden, die man aus dem Arbeitsleben leider auch kennt. Aber dass jetzt Menschen anfangen zu sagen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, auch auf vielleicht einer Ebene, die unterhalb dessen liegt, was man so klassischerweise als wirklich massiven Machtmissbrauch beschreiben würde, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen.
Aber es ist eben auch sofort ein journalistisches Thema. Also es wird sofort im Journalismus, in den Medien, auch bei uns natürlich sofort angesprochen. Das heißt, für den Beschuldigten oder die Beschuldigte ist es auch sofort so, dass eine Art öffentliche Prangersituation entsteht. Also offensichtlich konnte man auch bei den Berliner Festspielen das nicht erstmal intern regeln.
Ja, das ist das, was ich mich tatsächlich gefragt habe. Wieso, wenn in den 10 Jahren 12 Mitarbeiter gekündigt haben, dann warum das intern niemandem offenbar aufgefallen ist, beziehungsweise warum da intern keine Möglichkeit bestand, das in irgendeiner Form das zu lösen oder damit umzugehen, warum das sozusagen so lange gesammelt wurde und jetzt kurz vor seinem Weggang rausgebracht wird. Also, dass da immer noch so lange geschwiegen wird, das ist tatsächlich was, was mich erstaunt. Aber würdet ihr sagen, dass das Ganze auch ein Zeichen ist für einen Wandel? Also man weiß jetzt, Fehlverhalten wird sanktioniert. Wir hatten ja in Berlin in diesem Jahr viele Fälle. Wir hatten am Gorki eine Form von Mobbing-Vorwürfen gegen die Intendantin. Wir hatten Klaus Dörr, der die Volksbühne verlassen musste nach MeToo-Vorwürfen. Wir hatten das Staatsballett, wo es rassistische Vorwürfe gab. Wir hatten in Karlsruhe den Generalintendanten Spuler, der auch wegen Machtmissbrauch gehen musste. Das scheint so, als würde das jetzt alles an die Oberfläche kommen, was da offenbar seit Jahren brodelte. Ist das ein Zeichen dafür, dass wir jetzt eine andere Kultur im Umgang mit sowas haben?
Ja, ich glaube, es spricht auf jeden Fall für eine neue Gesprächskultur im Umgang mit diesen Themen und auch für eine neue Offenheit im Umgang mit diesen Themen. Ich glaube, was ein großes Hindernis ist, über sowas zu sprechen, und das ist, glaube ich, eine Parallele zwischen dem Fall Gorki und dem Fall Berliner Festspiele, dass es eine bestimmte symbolische Wirkkraft eines Hauses gibt, die nach außen strahlt und bei der man Angst hat, dass man sie in Gefahr bringt, wenn man nach draußen geht mit solchen Sachen. Das war beim Gorki noch mal stärker, aber die Berliner Festspiele sind auch ein Haus, das sehr stark auf Integrität setzt und das sehr stark darauf setzt, sich eigentlich als ein moderner, offener Betrieb zu verkaufen. Und dass man an diesem Bild dann rüttelt, das ist, glaube ich, auch für die Betroffenen ein sehr schwieriger Prozess, damit dann öffentlich zu werden.
Es ist eben wirklich schwierig, das, was man nach außen hin vertritt und was man auch auf den Bühnen predigt, also diese neue Form von moralischem Bewusstsein, von der Art und Weise, wie man miteinander umgehen soll, wie diversifiziert Diversität und Gleichberechtigung und Mitsprache in der Gesellschaft wichtig sein sollen, das auch wirklich hinter den Kulissen einer solchen Institution aufrechtzuerhalten oder überhaupt erstmal durchzusetzen, weil das über Jahrzehnte so eigentlich nicht funktioniert hat. Und deswegen muss da jetzt ganz offensichtlich, was so Führungsformen, Führungspositionen anbelangt, auch ganz neu nachgedacht werden. Das passiert aber auch.
Eine andere Debatte hat uns in diesem Jahr auch beschäftigt. Janis, du hattest ein Interview mit der Schauspielerin Verena Altenberger. Da ging es um die Frage, wie weiblich die Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen zu sein hat. Darüber hatten sich ja einige moniert. Wie hast du das Gespräch mit ihr dann erlebt und die Reaktion darauf?
Ja, das war sehr kurios eigentlich, weil es eigentlich ein Gespräch über Haare war und man würde ja nicht denken, dass die Kurzhaarfrisur einer Schauspielerin, um die es dabei ging, also Verena Altenberger spielte die Botschaft mit sehr kurzen Haaren, was ein Überbleibsel einer Rolle war, die sie zuvor gespielt hatte, dass ein Gespräch über Haare oder die Tatsache, dass eine Schauspielerin eben sehr kurze Haare trägt, im Jahr 2021 nochmal derartige Reaktionen auslösen könnte. Sie hat Hassmails und Hassnachrichten auf den sozialen Medien bekommen, größtenteils von Männern, und sie ist damit eigentlich auf Social Media wahnsinnig souverän umgegangen, auch sehr humorvoll eigentlich umgegangen. Sie hat vieles von dem dann auch öffentlich gemacht und hat es kommentieren lassen. Aber im Gespräch merkte man dann doch, dass ihr das ziemlich nahe ging. Also das war für sie schon, glaube ich, eine schlimme Zeit, das so zu erleben, was Hass im Netz auslösen kann. Vielleicht können wir da auch mal reinhören.
Das ist kein individuelles Phänomen, das jetzt mit mir oder mit der Burschaft zu tun hat, sondern das hat damit zu tun, dass es immer noch eine Vorgehensweise von Männern ist, Frauen ihre Weiblichkeit abzusprechen und sich selbst dadurch zu erhöhen versuchen oder so. Also das ist ja einfach irgendwo ein patriarchales Männergehabe, dass man irgendwie sagt, sie ist keine Frau, sie hat keinen Busen, sie hat keine Haare. Ich finde die gesamtgesellschaftliche Dimension dieser Vorgehensweise interessant und gar nicht so sehr das Individuelle, warum ist es jetzt hier in Salzburg so mit der Botschaft oder warum tut Mann XY das?
Ja, bei dieser Debatte fragt man sich schon, ob man noch im Jahr 2021 gewesen ist. Also mir ging es jedenfalls so, dass man dachte, wie du es ja schon gesagt hast, Janis, wieso muss man darüber eigentlich wirklich noch diskutieren? Aber die Reaktion der Männer ist halt wirklich erschütternd massiv gewesen, der sie da ausgesetzt war. Offenbar ist da immer noch so ein völlig verstaubtes Frauenbild am Start, was nur sehr, sehr schwer auszutauschen ist.
Ich glaube, es hat aber auch einfach was mit genau dieser Rolle zu tun und mit den Attributen, die dieser Rolle zugeschrieben werden. Also ich glaube, diese ganze Debatte erzählt auch was über Theater in einer bestimmten Funktion an einem bestimmten Ort. Also die Buhlschaft beim Jedermann in Salzburg, die ist ja auch Teil eines gewissen, ich würde jetzt mal sagen, Repräsentationskults einer bestimmten Gesellschaft. Und die lässt sich eben bestimmte Dinge gefallen. Die lässt sich gefallen, dass der Hauptdarsteller Lars Eidinger sehr weiblich auftritt, in Anführungszeichen, in dieser Inszenierung. Aber bei einer Frau ist das dann wieder was anderes.
Und das weil liest die Buhlschaft doch, soll buhlen, die Buhlschaft hat soll buhlen. Damals dieser eine Zuschauer ihr geschrieben.
Ja, und das lässt doch tief blicken, leider.
Ja, dann schauen wir auf noch eine andere Debatte, nämlich die Identitätsdebatte. Die spielte auch eine Rolle im Theatergeschehen. Wie divers sind Ensemble besetzt? Wie divers ist die Mannschaft hinter den Kulissen? Da hat sich auch ein bisschen was getan. Ich glaube, die Frage ist bei vielen Theatern und eigentlich bei allen angekommen, dass man sich diverser aufstellen muss. Inzwischen sind die Ensembles auch diverser besetzt. Und ich glaube, auch an den Schulen wird jetzt stärker darauf geachtet, dass der Nachwuchs, das dauert natürlich dann auch eine Weile, bis das dann ankommt bei den ausgebildeten Schauspielern. Und da gab es eine Tagung vom Ensemble-Netzwerk und da fiel ein Statement besonders auf, nämlich dieses hier.
Da sage ich jetzt als Regisseurin und Choreografin, ich finde es nicht wichtig, immer zwangsläufig die Person einzustellen, die am besten spielt. Wir haben sozusagen alle eine Verantwortung, das habe ich als weiße Person, dass wenn da drei Personen in der Audition sind und davon ist eine schwarz und zwei sind weiß und die Weiße spielt ein bisschen besser, ich besetze die schwarze Person. Und zwar, weil ich eine Verantwortung habe dafür, die Strukturen zu verändern. Ja. Und ich kann nicht queer-feministische Arbeit machen und dann sagen, der Typ hat mir halt am besten gefallen. Mhm. Und es kann sein, dass der am besten gespielt hat. Die Ausbildungsstrukturen müssen geändert werden. Die Schulen müssen geändert werden. Wir müssen sozusagen, also eine Diversität wächst halt nicht am Baum.
Ja, also das ist bei dieser Ensemble-Netzwerk-Bundesversammlung so gesagt worden von Heinrich Horwitz. Das ist eine nicht-binäre Choreografin und Regisseurin. Diese Aussage hat auch viel Wirbel hervorgerufen, habe ich gemerkt. Da haben sehr viele Leute drauf reagiert und sich gefragt, ist das jetzt womöglich doch zu viel? Ist das übertrieben? Ist das jetzt, schießt das übers Ziel hinaus? Und man hat wirklich gemerkt, dass da gerade auch bei dieser Ensemble-Netzwerk-Versammlung ganz intensiv darüber diskutiert wurde. Brauchen wir eine Quote? Muss das jetzt dazu führen, dass wirklich diverse Positionen bewusst bevorzugt werden? Dass wir also nicht einfach sagen, da passt es jetzt mal, da passt es vielleicht nicht so, das ist von der Rolle abhängig, sondern dass man ganz konsequent sagt, hier müssen jetzt Schwerpunkte gesetzt werden.
Ich finde das wirklich problematisch. Da waren sehr, sehr viele richtige Punkte drin, dass in der Ausbildung angefangen werden muss. Aber zu sagen, ich ziehe den schlechteren Schauspieler einfach nur aufgrund seiner Identität einem Guten vor, finde ich problematisch.
Naja, die Gefahr dieses Backlash, die besteht natürlich. Aber andererseits würde ich auch sagen, wenn man wirklich Strukturen ändern will, dann sind wir ja vielleicht jetzt an dem Punkt, an dem die Mehrheitsgesellschaft, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte immer in der Position war, dass sie diese Rollen ganz natürlich bekommt, diese Aufträge ganz natürlich bekommt und ganz selbstverständlich bekommt, dass die vielleicht jetzt auch mal für eine vielleicht Phase des Übergangs, wenn man so will, einen Schritt zurücktreten muss und sagen muss, okay, dann geht es vielleicht jetzt mal nicht nur um Qualität und nicht nur um den Output, obwohl ich es auch immer so eine etwas seltsame Narration finde, zu sagen, okay, wenn man dann jetzt die Rolle mit dem schwarzen Schauspieler besetzt, dann ist vielleicht die Qualität in Gefahr oder sowas. Das ist ja sowas, was dann immer sehr leicht mit unterstellt wird, dass man vielleicht an dem Punkt kommt, wo man sagen muss, naja, aber das ist jetzt einfach mal auszuhalten für eine bestimmte Zeit. Und es gibt eine lange Historie, in der das nicht so war, in der diese Menschen überhaupt nicht vorkamen. Und vielleicht ist jetzt mal der Punkt, an dem das doch einfach mal erzwungen werden muss.
Ja, ich glaube auch, dass man aber ein bisschen schauen muss. Also Heinrich Horwitz hat ja tatsächlich aus einer Perspektive auch gesprochen, wo es um Arbeiten in der freien Szene geht, die bewusst queer-feministisch, bewusst Diversität auch nach vorne stellen. Wenn man da dann sagt, ja, aber dann besetzen wir gar nicht so divers, ist das natürlich vollkommen unsinnig. Was anderes ist ein bisschen die Frage, wie man jetzt im klassischen Stadttheater, Staatstheater Diversität eigentlich versteht. Und da finde ich, muss man auch mal so ein bisschen an dieser Definition Diversität genauer hinschauen. Also, dass man jetzt nicht nur sagt, wir identifizieren uns und präsentieren eigentlich nur das, was wir als im großstädtischen Sinne als diverse Perspektive von nicht-weißen, nicht-binären, nicht-heterosexuellen Personen verstehen, sondern da muss man ja irgendwie gucken, wie kriegen wir die Gesamtgesellschaft auch interessiert fürs Theater, wie schaffen wir, dass die weiterhin ins Theater geht, dass sich da diese Perspektiven wirklich mischen. Und da ist, glaube ich, die größere Herausforderung zu sagen, wie bringen wir das eigentlich in eine sinnvolle Balance, dass auch das bürgerliche Publikum weiterhin gern ins Theater geht, sich da auch vertreten fühlt und gleichzeitig merkt, die Welt wird diverser, die Welt wird bunter, auch auf unserer Bühne wird das selbstverständlich. Und da ist natürlich mit so einer knallharten Quote oder so einem, wir müssen jetzt unbedingt ganz divers alles umkrempeln erstmal, damit die das lernen, das ist vielleicht ein Schritt zu weit tatsächlich in den Institutionen, wo eben wirklich die Gesamtgesellschaft eigentlich sich vertreten fühlen soll.
Das sagt André Mumort mit ihm und Janis Elbira. Schauen wir zurück auf das Theaterjahr 2021 hier in Rang 1, dem Theatermagazin. Jetzt haben wir schon über die Debatten des Jahres gesprochen. Schauen wir mal auf die Kunst, die im Theater gemacht wurde. Was war denn dein Highlight in diesem Jahr, Janis?
Also ich greife jetzt einfach mal ein ganz junges Beispiel raus, vielleicht gar nicht so der beste Theaterabend, den ich dieses Jahr gesehen habe, obwohl sicherlich ganz weit vorne mit dabei. Das ist eine Arbeit gewesen, die ich beim Festival Fast Forward in Dresden gesehen habe, Europäisches Festival für junge Regie. Das war Civilization von einer sehr jungen britischen Regisseurin, Jess Woodcock-Stewart. Das ist ein Stück, das hat auch den Preis gewonnen des Festivals. Das ist ein Stück, das handelt von einer Frau, die trauert, die einen Menschen verloren hat. Und man sieht ihr eigentlich während des gesamten Verlaufs dieses Stücks dabei zu, wie sie im Grunde nur ihren Alltag verrichtet und so weitermacht mit dem Leben. Und es wird erst nach und nach klar, dass da etwas Schreckliches vorgefallen sein muss, weil man sie dabei sieht, wie sie zum Beispiel Verträge kündigt, wie sie Klamotten aussortiert. Und das ist ganz subtil und es ist ganz fein. Es gibt auch Tänzer in dem Stück und das ist ganz wunderbar. Und es gab darin eine Szene, die ich tatsächlich nicht vergessen werde. Da bekommt sie Besuch von einer Freundin, die sie also unterstützt und eigentlich mit ihr reden will. Es kommt aber dann dazu, dass sie mit einem Spielzeug, einem Kinderspielzeug, das offenbar in Großbritannien sehr populär ist, es heißt, glaube ich, Bob It oder so, dass diese beiden Frauen mit diesem Spielzeug spielen und dieses Spielzeug gibt so Anweisungen, was man damit zu tun hat und man reicht das so rum und dann sagt es Whip It und dann muss man so eine Bewegung machen oder Pull It und dann muss man an diesem Spielzeug ziehen und dann macht das so ganz grelle Sounds und für 7 oder 8 Minuten sitzen diese beiden Frauen sich am Tisch gegenüber und geben dieses Spielzeug hin und her und das hat eine solche Vergeblichkeit in diesem Weitermachen und so eine, das ist eine solch starke Metapher für diese Arbeit auch an der Trauer, Das hat sich mir richtig eingebrannt als ein ganz großer Theatermoment in diesem Jahr.
Deine geniale Stelle.
Meine geniale Stelle.
Ja. Wir hatten ja viele in diesem Jahr in dieser Sendung von den unterschiedlichsten Leuten. Was war denn deine geniale Stelle, um mal damit jetzt anzufangen?
Ja, ich würde vielleicht ganz kurz nochmal sagen, dass ich finde, dass man dieses Theaterjahr gar nicht so negativ beschreiben muss, weil wir angesichts der Gesamtlage eigentlich sehr viel Theater gesehen haben. Klar, mit Maske, aber ich habe nochmal geschaut, im Mai wieder angefangen, im Theaterraum zu sitzen und haben das den ganzen Sommer über getan, was wir normalerweise nicht tun würden. Da wäre normalerweise theaterfrei.
Und wir waren draußen auch.
Und ich glaube, wir haben eigentlich unter diesen Umständen, in denen wir uns im Moment befinden, gesehen, dass die Theater ganz toll weitergearbeitet haben und großartige Sachen auch zustande gebracht haben. Also bevor man das sofort negativ zusammenfasst, würde ich doch dafür eine Lanze brechen, zu sagen, da ist viel Tolles passiert. Ich habe einen genialen Moment, ähnlich wie Jannis, auch in einer Inszenierung, die gar nicht so hundertprozentig überzeugend war, die aber auch was mit den Debatten zu tun hat, über die wir gerade gesprochen haben. Das war eine Inszenierung des Stückes von Gerhard Hauptmann, Einsame Menschen, am Deutschen Theater in Berlin. Ganz konventionelles Ehedrama eigentlich, wo eine Ehe zerbricht, weil eine andere Frau auftaucht. Mit einer tollen Frauenrolle von Gerhard Hauptmann geschrieben und es wurde jetzt zu einem Mann. Da wurde eine homosexuelle Affäre draus gemacht und da gab es im zweiten Teil eine Sexszene und das ging so los und ich dachte, natürlich, jetzt muss das auch noch passieren. Jetzt gibt es so eine 0815 Sexszene auf der Bühne, wir haben es 1000 Mal gesehen, keiner will das. Und dann hörte diese Szene nicht auf. Dann dauerte die gefühlt, ich glaube, sie dauerte wirklich 20 Minuten. Und es war ein unglaublich intensiver Moment, der natürlich so diese typischen Peinlichkeitsreaktionen im Publikum auch auslöste. Aber es war kein provokativer Moment, sondern es war wirklich, das hat die Regisseurin Daniela Löffner fantastisch gemacht. Es war ein Moment, in dem gezeigt werden sollte, das ist hier nicht irgendeine banale, mal ebenso auf die Theaterbühne gebrachte Liebesgeschichte. Das ist ein ganz, ganz intensiver, körperlicher, seelischer, emotionaler Moment. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, genauso wie dann die Kritiker mich beeindruckt haben, die gesagt haben, jetzt hat man mal eine tolle Frauenrolle, jetzt wird da ein Mann draus gemacht. Also da wurde sozusagen die Frage aufgeworfen, was ist denn jetzt diverser, die tolle Frauenrolle oder die homosexuelle Perspektive? Wie viel Diversität wollen wir eigentlich? Gibt es eine richtige, gibt es eine falsche Diversität? Das fand ich auch einen sehr spannenden Diskurs, der daraus entstanden ist, wo man gesehen hat, vielleicht muss man sich doch auch mal ein bisschen locker machen und einfach sagen, wenn das auf der Bühne gut funktioniert, wenn das beeindruckend ist, dann ist es in dem Moment auch richtig, ob es eine Frau ist oder ein Mann.
Sehr schön, weil das, was du jetzt beschreibst als Reaktion auf den Abend, das habe ich als Theaterstück erlebt oder das war mein Highlight, das war im Slippery Slope am Gorki-Theater. Da geht es ja auch um eine Ehekrise und da geht es aber ganz viel um kulturelle Identität. Da geht es darum, wer eigentlich seine diverse Herkunft benutzt für Vorteile im Beruf oder in der Karriere. Und da gibt es eine wunderschöne Szene, da wird ein Song gesungen, das ist ja ein fast Musical, es wird sehr, sehr viel live gesungen, sehr schön gesungen auch. Und da gibt es die Szene, das Ehepaar, was von einer Affäre, die der Mann mit einer anderen Frau hat, ein bisschen erschüttert ist, obwohl die Liebe ist da schon längst flöten gegangen. Auf jeden Fall sitzen beide in einem Raum und singen den King Size Bed Blues und da geht es darum, wo ist eigentlich die Liebe geblieben? Was ist aus uns geworden? Wieso sitzen wir in diesem Raum oder liegen in diesem Bett? Und wo ist denn der Mann, den ich vor 10 Matratzen noch geliebt habe? Und während sie das singen, von so einer Stummheit, die in so Schlafzimmer nach vielen Jahren bei manchen einzieht, da läuft plötzlich an die Wand projiziert ein weißer Elefant über die Bühne. Und es war so wahnsinnig schön, wie dieser Elefant da einfach durchläuft und die singen dieses Lied und viele haben etwas aus ihrem eigenen Leben da wieder erkannt. Das fand ich einen unglaublich starken Moment. Slippery Slope am Gorki-Theater von Yael Roon und Shlomi Shaban. Ja gut, also im Prinzip hast du jetzt schon das Fazit unseres Gesprächs, unseres Rückblicks auf Jahr, hast du schon gezogen, André, als du gesagt hast, das war gar nicht so ein schlechtes Jahr. Es gab eigentlich viel gutes Theater und es gab Sommertheater. Was bleibt insgesamt so von diesem Jahr, außer dem Eindruck, dass es gar nicht so schlimm war, wie alle immer tun?
Ich glaube, dass man gesehen hat, dass das Theater doch so gut aufgestellt ist, dass es auch in so Krisen sich einigermaßen behauptet. Es wartet natürlich immer noch darauf, dass es wieder so richtig loslegen kann, dass man entspannt im Publikum sitzen kann, dass man die Masken abnehmen kann und all das. Aber soweit sind wir noch nicht und ich fürchte, das wird auch im nächsten Jahr noch eine Weile dauern, bis wir da vielleicht wieder in die Normalität zurückkommen. Aber ich, wie gesagt, ich hatte den Eindruck, das Theater behauptet sich in Deutschland in dieser Krise sehr, sehr gut.
Ja, gut aufgestellt ist es mit Sicherheit, wobei ich vielleicht auch noch hinzufügen würde, wäre eigentlich nochmal ein eigenes Thema, die Überproduktion, die man dann gesehen hat, nachdem die Theater wieder öffnen konnten, so im Spätsommer, als dann bestimmte Regisseure plötzlich 3 Inszenierungen in 3 verschiedenen Städten in einem Monat gefühlt rausgebracht haben, weil sich das so aufgestaut hatte, dass man gesehen hat, wie stark dieser ganze Betrieb auf Produktion und auf Output gepolt ist, das wäre vielleicht auch was, was ich mir am Hitzegrad vielleicht doch für die neue Saison ein bisschen zurückgenommen wünschen würde.
Wo man auch gemerkt hat, dass die Stoffe dann gar nicht mehr funktionieren, also die waren quasi schon ein bisschen überholt von der Realität, das betraf einen dann teilweise gar nicht.
Das ist dann so ein bisschen
mehr
wie bei den Netflix-Serien, die man jetzt sieht, die schon vor Urzeiten abgedreht wurden und die noch in einer völlig maskenlosen Pandemie unbeleckten Gegenwart alle spielen. So den Eindruck hatte ich dann auch teilweise, ja.
Und man hat auch in der Spielpause, finde ich, gemerkt, dass es vielleicht mal ganz gut ist, so eine Pause einzuhalten, dass man sich wieder freut auf bestimmte Dinge, auf Theater und dass man das auch zu schätzen weiß, wenn es vielleicht nicht permanent immer zu stattfindet. Also ich glaube, da können auch einige Häuser tatsächlich auch eine kleine Lehre draus ziehen.
Schönes Schlusswort, André. Wir haben gemeinsam zurückgeschaut, André Mumort, Janis Elbira und ich. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund ins neue Jahr kommen und viele großartige Theatererlebnisse haben. Ich danke euch fürs gemeinsam Zurückschauen.
Danke dir.
Sehr gern.